Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 454 des CC2, des Computer Club 2. Ich begrüße Sie im neuen Jahr ganz herzlich, wünsche Ihnen ein frohes, glückliches, gesundes, vor allen Dingen friedliches neues Jahr im Namen des gesamten CC2-Teams. So, und dann kommen wir gleich mal zu den Dingen, die sich mittlerweile über den Jahreswechsel ereignet haben oder wo wir schon vorausschauen können, dass sich da bald etwas in diese Richtung tun wird. Es sind ein paar interessante Themen dabei und mal sehen, wie weit ich komme, wie weit die Ausführungen die Zeit auffressen. Als erstes möchte ich mal das Thema Drohnen oder Multikopter ansprechen. Wir haben ja im vergangenen Jahr gesehen und gehört, dass einige Unternehmen wie Amazon und UPS und die Deutsche Post Experimente gemacht haben, dass man Pakete mit solchen Fluggeräten, mit solchen unbemannten Fluggeräten zustellen kann. Es ging also darum, Amazon hat so einen Quark erzählt, dass man quasi, wenn jemand etwas bestellt, das innerhalb von ein paar Minuten per Quadrocopter bei ihm abliefern kann. Die ganzen rechtlichen Konsequenzen und Einschränkungen wurden vollkommen außer Acht gelassen. Gut, wenn man eine Idee hat und die entwickelt, ist das normalerweise auch so. Und aber auch die ganzen logischen Probleme. Wie soll dokumentiert werden, dass der richtige Empfänger das Produkt auch wirklich empfangen hat? Nun, darüber muss ich mir nicht den Kopf zerbrechen. Das sollen die Leute machen, die diese Technologie künftig einsetzen wollen, um sich selbst mehr Wettbewerbsvorteile zu sichern. Aber eine andere Sache, die für mich sicherlich interessanter klingt, habe ich gefunden. Und zwar gab es da Bilder von einem Start-up-Unternehmen, Meternet heißt es. Die zeigen ein LKW, wie er im Schlamm steckt im Internet. Und dabei geht es aber überhaupt nicht um diesen LKW. Das ist sind Bilder, die im Dschungel von Papua-Neuguinea gemacht worden sind. Und der LKW kommt aus diesem Morast nicht wieder raus, weil er versunken ist bis zu den Achsen. So, und damit wollen die Leute eigentlich sagen, guck mal hier, wir haben eine gute Sache, eine gute Idee. Und offensichtlich sind sie da auf offene Ohren gestoßen bei der Organisation Ärzte ohne Grenzen und machen mit denen gemeinsam einen Feldversuch. Denn das Problem ist, gerade in weniger dicht besiedelten Gegenden, wo die Wege natürlich auch nicht so sind wie unsere Bundesautobahn, naja, die sind schlecht genug, aber das ist ein anderes Thema, da muss man dennoch Versorgung mit Medikamenten und wichtigen Hilfsgütern sicherstellen können. Und das geht einfach oft nicht. Und in diese Lücke will man jetzt mit diesen Quadrocoptern, mit diesen Start-up-Unternehmen, die diese entwickeln, speziell für diese Anwendungsfälle, hineinstoßen, um da eine deutliche Verbesserung zu bringen. Die sagen zum Beispiel auch, Speichelproben aus entlegenen Dörfern abzuholen und zu einem Labor zu fliegen, um schnell und rechtzeitig Tuberkulose diagnostizieren zu können. Hört sich alles gut an. Ob es funktioniert, werden wir sehen. Strecken bis 25 Kilometer sollen diese Fluggeräte selbstständig überwinden können und das innerhalb von Minuten, wo man sonst durch den Dschungel Stunden brauchen würde, wenn man überhaupt durchkommt. Die Fluggeräte, diese Quadrocopter sind es in dem Fall, die sollen etwa das Gewicht eines halben Kilogramms haben und eine eingebaute Kamera haben, sollen autonom starten und landen können und sich mit einer App recht einfach bedienen lassen. kann ich nicht sagen. Ich habe gesucht, ob es irgendwelche Bilder gibt und Funktionalitäten, die diese App beschreiben. Da habe ich noch nichts gefunden. Allerdings will diese Start-up-Unternehmen Maternet bereits Anfang 2015 serienreife Produkte vorstellen. So stand es zumindest in der Zeitschrift Business Insider, die je nach Art und Ausstattung $2,000 bis $5,000 kosten sollen. Und dann soll die Organisation Ärzte ohne Grenzen oder auch die Weltgesundheitsorganisation WHO Proben und Medikamente und ähnliche Sachen damit transportieren können. Zu den rechtlichen Problemen in solchen menschenleeren Gegenden hat man die sicherlich nicht. Und da muss man abwägen und sagen, wenn so ein Teil mal runterfällt, das passiert ja nun mal, dann ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da Menschen verletzt werden. In dicht besiedelten Gegenden, Städten oder so, hat man natürlich eine ganz andere Risikoeinschätzung. Da kann es kaum sein, dass so ein Ding nicht gerade jemand auf den Kopf fällt in der Innenstadt oder so. Da ist die Situation natürlich komplizierter. So, und in Papua-Neuguinea interessiert das offensichtlich die Regulierungsbehörden nicht weiter. Die sehen den Vorteil und das zu Recht. Die DHL, also eine Tochter der Deutschen Post eigentlich, die hat bereits nach eigenen Angaben 20 erfolgreiche Drohnenflüge, wäre auch noch was, über eine Strecke von etwa 12 Kilometer vom Festland bis zur Nordseeinsel Juist durchgeführt. Problem ist natürlich in Deutschland, man muss jeden Flug vorher genehmigen lassen. Eine Anmeldeprozedur, die gar nicht so einfach ist. In den USA ist es ebenfalls so, da ist die Luftfahrtbehörde, die FAA, die aufgefordert ist, Richtlinien zu schaffen für solche Flüge. Und zwar sollen die bis September 2015, glaube ich, für kommerzielle Drohnen fertig sein, damit man sich dann daran halten kann und dann eventuell diese Drohnenflüge legalisieren kann. Gut, USA ist auch was anderes. Da haben wir auch viele Gebiete, die sehr schwach besiedelt sind, die es bei uns in Deutschland nicht mehr in dem Maße gibt. Und das muss man dann mal abwarten. Also das kann man nicht eins zu eins übertragen. Sicherlich eine gute Idee, Quadrocopter, Multicopter zum Einsatz in schwach besiedelten Gebieten für Notfallgüter und Ähnliches einzusetzen. Bleiben wir mal bei diesem Thema Quadrocopter oder Drohnen. In Deutschland soll ein Fotograf 1.500 € Strafe zahlen. Er hat mit seiner Drohne und einem Fotoapparat da unten dran ohne Genehmigung ein Hafenfest besucht, natürlich überflogen. Und die Menschen oder einige Menschen haben sich bedroht gefühlt, gefährdet gefühlt und haben Anzeige erstattet. Nun hat das Ministerium, das war in Mecklenburg-Vorpommern, gegen diesen Luftbildfotografen wegen der unerlaubten Nutzung einer Drohne diese Geldbuße verhängt. Der Unternehmer ist ein selbstständiger Journalist, der hat das auch schon akzeptiert, dass er diese Strafe zahlen muss und Besserung gelobt. Das Problem ist ganz einfach, dass solche Flüge in Deutschland, so, wenn sie kommerzieller Natur sind, also zum Beispiel Bilder oder sowas machen, generell einer Aufstiegsgenehmigung bedürfen. Ich habe darüber schon mal vor anderthalb Jahren berichtet, wie es teilweise vollkommen absurd ist und auch die rechtliche Situation gar nicht so einfach ist. Wenn ich also als Hobbyist mein Ding fliegen lasse, dann darf ich das unter gewissen Voraussetzungen. Also der Grundstückseigentümer muss damit einverstanden sein. Ich darf niemand gefährden. Ich darf nicht in überwachten, geschützten Bereichen, also in der Nähe von einem Flughafen, sowas fliegen und so weiter und so weiter. Wenn ich das aber mache, um Bilder zu machen von, was weiß ich, Grashalmen oder weidenden Kühen oder sonst was, dann muss ich eine Genehmigung haben, wenn ich vorhabe, diese Bilder zu veröffentlichen, zum Beispiel im Fernsehen. Wenn ich aber jetzt als Hobbyist fliege und anschließend diese Bilder dem Fernsehen gebe und sage, pass mal auf, hier, das war interessant, das habe ich vorher gar nicht gewusst und gewollt. Das ist so eine Situation, da müsste ich im Nachhinein diesen Flug genehmigen lassen, weil ich sonst die Bilder nicht verwenden darf. Also man sieht, offensichtlich ist die Politik hier noch ein bisschen hinterher. Man hat hier noch nicht so das richtige Konzept gefunden, wie man mit solchen Situationen umgehen soll. Nun, diese Quadrocopter, das ist ja ein Riesenboom, der da entstanden ist und der wahrscheinlich noch weitergeht. Die werden immer billiger, die werden mit immer besseren Kameras ausgestattet, die Steuerung wird immer einfacher, es ist fast schon ein Volkssport geworden. Und hier muss also dringend reguliert werden. Und ich kann eigentlich nur jeden warnen, einfach so in der Gegend herumzufliegen, sondern man sollte das schon mit Verstand tun. Übrigens, eine Versicherung ist generell Pflicht. Man muss sich versichern, wenn man auch mit einem Modellflugzeug in die Luft will, denn ohne darf man es gar nicht. Es war schon, ich glaube, im September 2013 so, dass ein Mitglied aus der Piratenpartei während eines oder einer Wahlkampfveranstaltung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Dresden mit einem Quadrocopter da rübergeflogen ist und Aufnahmen gemacht hat. Auch bei ihm wurde wegen Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz ermittelt. Die Behörden haben dann im März 2014 eine Strafe in Höhe von 500 Euro gegen ihn verhängt, wegen einer Ordnungswidrigkeit. So, als Grund wurde damals genannt, nicht, hör mal, du hast hier Angela fotografiert, nein, Dresden ist ein sogenannter kontrollierter Luftraum. Das heißt, Flugmodelle, dazu gehört ein Multikopter genauso wie irgendwelche anderen Fluggeräte, bedürfen stets der Freigabe des Towers des Dresdner Flughafens. Auch wenn sie nur wenige Meter vom Boden abheben, und das ist natürlich schon schwierig, die Sache zu sehen. Nur man sollte es, wenn man mit einem solchen Spielzeug, auch wenn es ein Edelspielzeug ist für Edelhobbyisten, immer im Hinterkopf haben, wenn ich gegen Bestimmungen, Gesetze oder sonst etwas verstoße, kann ich mit einem Bußgeld bis zu 50.000 Euro belegt werden. Also, so schön das Hobby ist, aber geht in irgendeinen Club, auf irgendeinen Modellflugplatz oder sonst wo, versichert das Ding, da kann man es fliegen lassen und alles andere, beim Nachbar einfach mal in den Garten gucken oder sonst wo, das ist so erstmal weder erlaubt noch möglich. Programmiersprachen. Gibt es ja eigentlich genug, oder? Alles Mögliche haben wir an Programmiersprachen, teils gute, teils schlechte, teils schwer zu lernende, teils Dinge, die man einfach so aus den Fingern laufen lässt. Und dennoch gibt es wieder neue Ansätze dafür und das hört sich auch ganz interessant und gut an. Und zwar URWEB, wird geschrieben UR-WEB. Ist eine funktionale Programmiersprache mit dem Ziel, die Vorzüge von HTML, XML, CSS, SQL und JavaScript in einer Sprache zusammenzufassen. Der Erfinder dieser Sprache will es aber jetzt nicht bei seinen Versuchen und seinem Forschungsprojekt belassen. Er hat schon vorzeigbare Programme dafür, aber er will das tatsächlich als Standard versuchen, weltweit einzuführen. Das ist ein Wissenschaftler aus dem Massachusetts Institute of Technology, auf MIT also, und diese neue Programmiersprache URWEB ist eine domänenspezifische funktionale Programmiersprache für die Entwicklung von Webanwendungen. So nennt er es. Damit soll das Programmieren vereinfacht werden und auch ein besseres und sicheres Verhalten für die Webseiten, für Webauftritte bringen. In Urweb finden sich unterschiedliche Möglichkeiten zum Formatieren mit HTML und CSS und Designen von Webseiten. Die Sprache soll wohl auch fortgeschrittene Fähigkeiten zur Auszeichnungssprache XML und der Skriptsprache JavaScript haben, wie eben schon gesagt. Und sogar SQL als Datenbanksprache soll implementiert sein. Da diese Urwebcode kompiliert wird, soll er auch deutlich effizienter sein und schneller laufen als das, was wir bisher an Webentwicklungssprachen zur Verfügung haben. Übrigens habe ich irgendwo in den Unterlagen gelesen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass hier keine Garbage Collection notwendig sein soll und dass diese Programme oft ja schneller und effizienter als C Programme laufen. Das heißt also auch weniger RAM benötigen als zum Beispiel eine Bash Shell. Und dieser Compiler, der soll auch wesentlich effizienter sein als alle anderen Sprachen in Bezug auf die Ausführungsgeschwindigkeit. So, jetzt könnte man natürlich ein bisschen in die Tiefe gehen, das ist aber dann in der Hauptsache nur noch für die Spezialisten eigentlich gedacht. Wir sollten einfach mal gucken, was sich in der nächsten Zeit tut mit Urweb, ob es da tatsächlich schon Anwendungen gibt, ob man diese Sachen schon laden kann, um sich mal selbst auszuprobieren, wie es geht, wie es funktioniert, wie man damit zurechtkommt, ob es Sinn macht, da in Zukunft, wenn das dann auf den Markt kommt, denn die Hersteller, die Programmierer, die Entwickler sind da ernsthaft dran, dass man diese Sprache dann künftig für die eigenen Anwendungen auch verwenden kann. Eine visuelle Programmiersprache für Lernende ist das allerdings noch nicht. Das heißt also, das, was die Bundesregierung oder einige Politiker angerissen haben und fordern, dass man das nun auch in den Unterricht, in den Schulunterricht einbringt, Programmieren, das ist hier noch nicht der Fall. Wobei Programmieren im Schulunterricht ist ja dann so eine Sache. Man müsste es abstrakt machen, womit keiner was anfangen kann in diesem Alter. Oder man müsste sich auf eine einzige Programmiersprache oder vielleicht zwei kaprizieren. Und das ist auch nicht der große Nutzen. Und wer soll da unterrichten? Die Lehrer, die ich kenne, sind meist ihren Schülern heute noch unterlegen. Die nächste Generation, da wird es wohl anders aussehen. Grundsätzlich ist es gut, aber wenn das prinzipielle Programmieren schon von frühester Jugend an den Nachwachsenden beigebracht wird, aber ich sehe da in der Praxis eine ganze Menge Probleme auf uns zukommen. Möglicherweise wird es noch sehr lange dauern, bis das der Fall ist und ob man dann noch Programmiersprachen braucht oder ob man dem Computer einfach sagt, was man will, das werden wir dann sehen. Unsere Fernsehgeräte, die können ja immer noch Fernsehen wiedergeben, aber sie werden ja immer mehr und mehr zu Computern. Das heißt, eigentlich sind sie ja schon Computer, denn Fernsehen wird digital übertragen, müssen die Bits auseinanderklamüsert werden, die einzelnen ineinander verwobenen Datenströme separiert werden und dann kann man irgendwann das Bild sehen. Und da spielt es fast schon keine Rolle mehr, ob es jetzt durch die Luft kommt oder ob es über Satellit kommt oder ob es aus dem Netz kommt oder vielleicht per WLAN von irgendwoher aus einem eigenen Haus kommt. Das heißt, Diese Fähigkeiten sind ja alle schon da. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass damit auch eine Kontrollierbarkeit da ist. Denn diese neuen Fernsehgeräte, viele davon, besitzen ja die Frechheit, zurückzumelden zu ihren Herstellern, was man gerade sieht oder welche USB-Speicher angeschlossen sind, was der Inhalt dieser USB-Speicher ist. All diese Möglichkeiten sind da und die Fähigkeiten. Auch wenn Hersteller versichern, das wäre niemals der Fall, dass man darauf zugreift, auf diese Daten, dann frage ich mich, warum baut man denn so etwas in die Software ein, dass sie automatisch Statusmeldungen gibt nach Südkorea, um es mal beim Wort zu nennen, wenn man es nicht benötigt, wenn man es nicht braucht. Also für so blöd sollte man die Kunden wirklich nicht halten. Samsung hat aber jetzt zu seinen klugen Fernsehgeräten, also Smart TV heißt das dann, die dieses Jahr auf den Markt kommen sollen, dann einen Betriebssystemwechsel vorgenommen. Und zwar Tizen. Wir haben schon einige Male darüber gesprochen, dass ein Betriebssystem, welches immer wieder versucht, sich zu bekrabbeln und dann wieder einen auf den Schädel bekommt und wieder verschwindet. Aber Samsung hat sich jetzt entschlossen, umzustellen auf Tizen. Die Smartphones, da läuft es ja auch noch nicht so richtig mit Tizen. Aber bei seinen Fernsehgeräten soll das jetzt kommen. Die alle neuen sogenannten Smart TVs, die ab 2015 auf den Markt kommen, haben auf dieser Basis des offenen Betriebssystems, die Möglichkeit, dass man Weiterentwicklungen auch selbst und Erweiterungen auf das Fernsehgerät draufspielen kann. Es gibt auch noch keine Möglichkeiten, noch keine Tools dafür, aber so ist es angedacht. Man will sich auch irgendwie aus den Klauen von Google befreien, denn einige Fernsehgeräte benutzen ja Android als Betriebssystem, das ist ja auch ein offenes Betriebssystem, aber mit ziemlich vielen Belastungen, sagen wir mal so. Also es muss bestimmte Sachen mitbringen und so weiter. Das will man wohl offensichtlich bei Samsung nicht mehr und deswegen ändert sich das. Das Gerät, Samsung Z heißt es, und das soll schon jetzt Mitte Januar auf den Markt kommen, allerdings erstmal in Indien. Und bei uns soll es dann irgendwann Ende des Jahres kommen. Und jetzt muss man mal sehen, ob dieser neue Ansatz Tizen zum Leben zu erwecken, in den Markt zu bringen als Gegenspieler. Tizen ist ja eigentlich auch auf Linux basiert oder aus Linux heraus entstanden, genauso wie auch Android, als Gegenspieler zu Android sich durchsetzen kann. Also, dieses Linux-basierte Betriebssystem Tizen auf Samsung-Geräten läuft bereits. Die Geräte, wie gesagt, in Indien sollen sie da sein. Und das müssen wir dann mal abwarten, wie das aussieht. Wenn die Geräte da sind, dann mal schauen, was machen die wirklich? Machen die es wirklich besser als Android? Sind die wirklich nicht so, spionageaffin, wie das mit Android der Fall ist? Sind die wirklich unabhängig oder ist jetzt ein neuer, großer Bruder, der dann in Tizen drin sitzt oder zumindest da seinen Briefkasten hat und kontrolliert, was wir sehen und was wir wollen? Ich glaube, das Bild wird nicht besser, kann ja nicht besser werden. Die Programme sowieso nicht. Ich weiß nicht, was sich tatsächlich für uns ändern soll oder ob es nur ein Marketing-Gag ist oder ob es nur billiger sein soll als Android. Auf jeden Fall ein neuer Versuch von Samsung im Markt etwas zu verändern. Die Pkw-Maut. Naja, darüber will ich eigentlich gar nicht sprechen. Aber es hat ja doch etwas damit zu tun, denn die soll ja merkwürdigerweise durch Kennzeichen scannen in irgendeiner Art kontrolliert werden, was ja an sich vollkommen blödsinnig ist, denn unsere Steuer, die wir bezahlen jetzt, die dann reduziert werden soll und der reduzierte Teil dann ersetzt werden soll durch diese neue Pkw-Maut, auch wenn man sie nicht so nennt, aber was soll's, die wird ja auch nicht durch Kennzeichenscannen erhoben, sondern da wissen die Leute, der hat ein Auto angemeldet und der muss bezahlen und fertig. Warum das hier gemacht wird, weiß ich nicht. Meine Vermutung, dass hier der Industrie wieder Milliardenaufträge zugeschanzt werden, um eine Infrastruktur aufzubauen oder zu erweitern und Dienstleistungen zu erstellen, um diese Daten an den Staat zu liefern, damit der dann daraus wieder quasi Steuern eintreiben kann, denn anders ist das ja nicht. Die ist sicherlich falsch. Manchmal habe ich eben so irre Ideen. Was soll's? Aber das Scannen der Kennzeichen an sich, das birgt ja eine Menge Potenzial. Denn wenn ich mir überlege, ich fahre irgendwo auf der Autobahn entlang oder vielleicht auch auf Bundesstraßen und da wird mein Kennzeichen gescannt, da kann mir unser Staat erzählen, was auch immer er will, dass sie abgeglichen. Und wenn ich in irgendeiner Tabelle drinstehe, dass ich ein fleißiger, guter Zahler bin, dann wird das sofort wieder gelöscht. Sorry, Kinder, das glaube ich nicht. Ihr Politiker habt bei mir jegliches Vertrauen verloren. Was ihr heute sagt und was morgen wahr wird, ist was ganz anderes. Ich möchte nur an unsere Bundeskanzlerin erinnern. Was hat sie vor der Wahl gesagt? Ich glaube, im ZDF war es auf die konkrete, wiederholte Frage nach der Pkw-Maut aus dem Kopf freigesprochen jetzt. Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben. So, und dann soll ich hier glauben, dass ihr die Kennzeichen löscht oder so? Nee, Kinders. Das ist es nicht. So, jetzt ist es aber so, dass in Bayern zum Beispiel diese Kennzeichenscannung gang und gäbe ist. Da macht man es ganz einfach. Die rechtliche Grundlage dafür ist eher zweifelhaft. In 12 Standorten in Bayern und insgesamt auf 30 Fahrspuren wird im Auftrag der Polizei das Kennzeichen der vorbeifahrenden Autos aufgenommen und jeden Monat, also so lange mindestens bleiben die gespeichert, gleichen dann Ermittler gescannten Kennzeichen mit etwa 8 Millionen Fahrzeugen ab, mit Fahndungslisten und so weiter. Man sagt größtenteils automatisch, ist wohl auch klar, aber das will sich Benjamin Erhard nicht gefallen lassen. Das ist ein Informatiker und der hat jetzt Klage eingereicht, um dieses Kfz-Kennzeichen-Scanning vor das Bundesverfassungsgericht zu bringen. Denn er sagt, diese massenhafte Erfassung von Nummernschildern und deren Abgleich mit Fahndungsdateien in Bayern ist meiner Meinung nach nicht rechtsmäßig. So, jetzt wollen wir mal sehen, was da passiert. Denn es gibt ja ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes und das sagt, die Praxis, die hier in Bayern angewandt wird, ist rechtmäßig. Gerichte, naja. Der Anwalt von Benjamin Erhard, das ist Udo Kaus, ein Freiburger Rechtsanwalt, der hat bereits 2008 Verfassungsbeschwerden gegen das Kfz-Kennzeichen-Scanning in Schleswig-Holstein und auch in Hessen angefochten und auch erfolgreich durchgesetzt. Das Gericht hat erkannt, dass die dortigen Regeln die Autofahrer in ihrem Grundrecht verletzen. Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Und das war natürlich in diesen Bundesländern, in diesen beiden. Ich weiß nicht, in Bayern tickt ja manche Uhr etwas anders, zumindest politisch und auch rechtlich. Die Menschen wohl eher nicht. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Auf jeden Fall wird es interessant sein, zu verfolgen, was geschieht. Denn wenn auch in Bayern diese Praxis der Polizei, des verdachtslosen Scannens von vorbeifahrenden Autos, die Kennzeichen davon, vom Gericht, vom Verfassungsgericht verworfen werden sollte, vom Bundesverfassungsgericht, um es richtig zu sagen, dann könnte das natürlich bedeuten, dass auch bundesweit andere Gerichte diesem Urteil folgen werden. Dann hätten wir drei Bundesländer mit ganz schönem Gewicht und dann sollte eigentlich nicht irgendwo noch einer aufstehen und sagen, aber bei uns darfst du das. Müsste man einen Bogen um das Bundesland machen oder ausgliedern oder sonst irgendwas. Also, warten wir mal, was Benjamin Erhard erreicht. Auf jeden Fall drücke ich ihm die Daumen, dass wir ein klein wenig mehr Freiheit, Bewegungsfreiheit, unübermachte Freiheit behalten dürfen. So, das war's für heute. Ich bedanke mich, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Grüße alle unsere Zuhörerinnen. Es werden immer mehr, die sich outen. Und Grüße auch alle Zuhörer. In der nächsten Woche, und ich habe mit Wolfgang Back gesprochen, werden wir mal ein bisschen, sozialkritischer werden. Das wird ja von vielen immer wieder gefordert. Die bedanken sich dafür, dass wir manchmal das Maul aufmachen und uns auch selbiges verbrennen. Ich werde mit Wolfgang Back über verschiedene Themen sprechen, zum Beispiel über das Gutachten zum Thema Aftergets und ähnliche Sachen. Aber ich wollte Ihnen eigentlich nur Appetit machen, nächste Woche wieder einzuschalten, wieder zu hören. Bis dahin fleißig bei uns in den Shop schauen und nicht nur schauen, sondern eventuell auch kaufen. Und dann sage ich Ihnen Tschüss für heute und sage Ihnen, immer ein Bit übrig behalten. Das ist das, was Sie bei mir auch scannen dürfen. Ein Bit, das ist okay. Und Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.